Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Elisabeth Nier, Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
Hallo, Herr Frenzel.
Wie oft sind Sie denn im Homeoffice?
Ziemlich oft. Also ich versuche es so an 2 Tagen pro Woche. Oft schaffe ich es nur an einem, aber ich kann zu Hause wirklich konzentrierter schreiben. Wenn ich so längere Texte machen muss, kriege ich da mehr geschafft.
Und jetzt kommt natürlich die kritische Frage für Ihren Arbeitgeber und für Sie selbst, für die Selbstkontrolle. Haben Sie den Eindruck, dass Sie da mehr oder weniger arbeiten oder kann man das gar nicht so sagen?
Naja, also mein Arbeitgeber hat damit, glaube ich, kein Problem, weil er sich für meinen Output und nicht für meinen Input interessiert.
Hauptsache, der Artikel ist fertig.
Ja, pünktlich fertig und so, wie er ihn gerne hätte, in der Qualität. Und ob ich dann irgendwie die Möglichkeit nutze, zwischen 2 Absätzen oder 2 Manuskripten, die ich lese, irgendwie auch noch meine Waschmaschine voll zu machen, damit das bis zum Wochenende geschafft ist, das ist dann ja auch nicht so wichtig.
Ja, Multitasking. Wir sprechen darüber, weil die SPD darüber spricht oder vielmehr es aufgeschrieben hat. Die SPD will einen Rechtsanspruch auf den Weg bringen. Einen Rechtsanspruch, dass wir, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, von zu Hause aus arbeiten dürfen. Diese Idee ist heute durchgesickert. Darüber werden wir diskutieren in dieser Stunde genauso wie unter anderem über die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD zu Unrecht in eine, Zitat, demokratiefeindliche Ecke stellt mit dem Prüfauftrag, der da gerade herrscht beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Elisabeth Nier ist mein Gast, ich bin Corvinian Frenzel, wünsche einen guten Tag. Die SPD hat eine neue Idee. Die Sozialdemokraten wollen, dass Beschäftigte das gesetzlich garantierte Recht haben, von zu Hause aus zu arbeiten. Also Homeoffice, wie man das so nennt. Früher nannte man, glaube ich, das Telearbeit. Das steht in einem Strategiepapier, das die Sozialdemokraten am Sonntag bei einer Vorstandsklausur verabschieden wollen und aus dem die Zeitung der Funke Mediengruppe heute zitiert haben. Elisabeth Nier ist bei mir im Studio, Chefreporterin der Wirtschaftswoche, die schon bekannt hat, selbst Homeoffice zu betreiben, 1 bis 2 Mal die Woche. Würden Sie sagen, mit Blick auf diese SPD-Idee, eine gute Idee?
Naja, nee, das, was die SPD da vorgeschlagen hat, überzeugt mich nicht so richtig. Ich finde viele andere Sachen in dem Papier gut. Das ist ja nur einer von ganz vielen Punkten, die jetzt am Wochenende erörtert werden. Auch zum Thema Arbeitsmarkt ist da viel drin. Beim Homeoffice finde ich ehrlich gesagt, die SPD war ja auch schon in der letzten Legislaturperiode zuständig für das Thema Arbeit mit dem Ministerium, damals von Andrea Nahles geleitet. Und es gibt halt ein Arbeitszeitgesetz, das wirklich vorsintflutlich ist, wonach genau so ein Arbeiten, zum Beispiel vormittags im Job, nachmittags mit den Kindern und abends auf dem Sofa nochmal 2 oder 3 Stunden mit dem Laptop, eigentlich nicht ohne weiteres möglich ist. Sondern es gibt da ziemlich rigide Vorschriften, wie lang Ruhephasen zwischen Arbeit und dem nächsten Arbeitseinsatz sein müssen. Ich glaube, das sind im Moment 8 Stunden Ruhephase. Und so diverse andere Regeln, die, glaube ich, nicht sehr praktikabel sind. Genau für solche Leute, die zum Beispiel wegen Kindern solche ein bisschen flexiblere Modelle brauchen. Und man muss gleichzeitig sehen, dass da, wo es wirklich nötig wäre, ein rigides Arbeitszeitregiment zu machen, zum Beispiel bei jungen Ärzten im Krankenhaus, das in der Praxis oft überhaupt nicht funktioniert, sondern da Leute mit viel, viel Verantwortung mehrere Schichten hintereinander schieben, viel zu lange Nachtschichten haben und so. Also ich glaube, die SPD hätte Grund, sich darum zu kümmern, eher als um so ein allgemeines Recht auf Homeoffice festzuschreiben, was so ein bisschen Wohlfall ist und man ahnt es ja bei ganz vielen Beschäftigten dann doch wieder nicht relevant wäre. Also sie können den Job, den sie jetzt ausüben, nicht von zu Hause machen.
Das stimmt, das stimmt. Gleichwohl natürlich die Vorbereitung oder Recherchen im journalistischen Bereich geht es. Die SPD hat Zahlen mitgeliefert, um das zu begründen. 40% der Beschäftigten könnten schon heute technisch betrachtet und von dem, was ihr Tätigkeitsfeld ist, zu Hause arbeiten. Es machen aber nur 12%. Die Frage ist aber natürlich auch dabei, ist das denn eigentlich ein Fortschritt für die Beschäftigten, von zu Hause aus zu arbeiten? Das ist natürlich das Idealbild, dass man flexibler ist, dass man sagt, ich kann beispielsweise für Kinder oder auch für Alte, die man pflegt, ein bisschen flexibler rangehen. Aber es gibt ja auch diesen Selbstausbeutungsteil, also dass der Arbeitstag dann eigentlich gar nicht mehr endet, weil immer noch das Gerät da liegt und immer noch die E-Mails reinkommen und so eine Entgrenzung auch der Grenze der Arbeit und der Freizeit stattfindet.
Ja, ich glaube, es gibt aus verschiedenen Gründen da auch längst schon wieder eine Gegenbewegung. Also man hört das auch von ganz unterschiedlichen Arbeitnehmern und auch von Arbeitnehmervertretern, die sagen, also wenn das überhand nimmt mit dem Homeoffice, dann sparen die Arbeitgeber immer mehr an Büros, auch so nach dem Motto, wir können da ja auch Großraumbüros machen, wo es vielleicht mit der Geräuschbelastung nicht so ideal ist. oder der Ausstattung, weil ihr könnt ja zu Hause dann auch was machen, wo sich dann die Leute auch nicht dagegen wehren. Also da gibt es so verschiedene Haken. Es gibt ja auch wirklich Unternehmen, die das mal sehr stark praktiziert haben. Ich glaube, Yahoo hat das also, war im Silicon Valley eine der ersten Firmen, die das wirklich in großem Umfang möglich gemacht haben. Und die haben das ja vor schon 4, 5 Jahren wieder revidiert und gesagt, wir wollen die Leute alle hier haben, weil doch eine andere Art von Austausch, Teamgeist, auch Identifikation mit der Firma möglich ist.
Die Arbeit, der soziale Raum auch. Ja,
ja, also man braucht auch dieses Gespräch, in der Kaffeeküche zwischendurch, um gemeinsam auf Ideen zu kommen gelegentlich. Und ich glaube, die meisten Leute, so geht es mir auch, suchen eigentlich nach einem guten Mix, dass man diesen Austausch hat, dass man wirklich auch einen Arbeitsplatz hat, der wirklich nur zur Arbeit da ist und damit das Private auch privat bleibt. Und gleichzeitig ist es dann eben manchmal auch ganz sinnvoll oder praktikabel oder man kriegt zu Hause mehr geschafft. Also da muss jeder seine Balance finden.
Und das ist dann möglicherweise auch das Problematische an diesem SPD-Vorschlag. Ich musste etwas schmunzeln. Ich habe immer den Eindruck, die SPD sagt immer einfach erstmal Rechtsanspruch und setzt dann noch irgendein anderes Wort hinterher. Rechtsanspruch auf Teilzeit, Rechtsanspruch auf Rückkehr zur Vollzeit, Rechtsanspruch auf jetzt sage ich schon wieder Telearbeit, das ist wirklich dieser 80er-Jahre-Begriff, ne? Homeoffice. Das hat sowas, also den Glauben in das Etatistische, wir legen das fest und dann funktioniert es per Gesetz.
Ja, wobei man sagen muss, es hat halt auch in der Vergangenheit ein paar Mal sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht sind wir so ein etatistisches Land auch tatsächlich.
Wo hat das funktioniert?
Beim Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Mhm. Da war es ja so, als der eingeführt wurde, ist wirklich innerhalb kürzester Zeit ist die Zahl der Kita-Plätze, ich glaube, um mehr als 500.000 Kita-Plätze in wenigen Jahren gestiegen. Das muss man sich mal vorstellen, was da wirklich dann aus dem Boden gestammt, weil die Kommunen Angst hatten davor, dass Leute, ist dann ja auch geschehen, diesen Rechtsanspruch einklagen und sie dafür zahlen muss und was für Leute da eingestellt worden sind, was das für eine Umstellung im ganzen Erzieherwesen war, ein pädagogisches Selbstverständnis. Das hat viele Biografien von Eltern auch verändert. Große Sache. Und ich glaube, auch das haben viele Sozialdemokraten im Kopf, die jetzt da die nächsten Rechtsansprüche da auch erfinden, wo sie vielleicht nicht immer so hilfreich sind.
Die SPD feilt an ihrem sozialen Profil, so kann man das wahrscheinlich zusammenfassen. Zwei neue große Instrumente sollen helfen, eine Kindergrundsicherung und die Grundrente. Beiden ist eines erstmal gemeinsam, sie dürften sehr viel Geld kosten. Und insofern, Elisabeth Nier, stellt sich die Frage umso lauter, erkauft sich die SPD da ihr soziales Gewissen zurück mit der sozialen Gießkanne?
Ja, ach, Gießkanne würde ich das nicht nennen. Also ich finde ehrlich gesagt, dass die Vorschläge, die es in der vergangenen Legislaturperiode gab, wie zum Beispiel die Mütterrente, die ja eher eine Unionsidee war, die dann aber von der SPD mit umgesetzt wurde, dass die vielmehr so diesem Gießkannenprinzip gerecht wurden. Denn die bekam ja jeder völlig unabhängig vom Einkommen. Bei dieser neuen Grundrente, sage ich auch lieber als Respektrente dazu, das soll ja immerhin abzielen auf Leute, die sonst mit ihrem Einkommen unter Sozialhilfeniveau wären. Also genau. Da geht es jetzt wirklich also nicht um alle, sondern um Geringverdiener.
Ein Zuschuss, um das nochmal zu sagen, Zuschuss von maximal 450 Euro für diejenigen, die eben wirklich am Minimum sind.
Und 35 Jahre lang in die Rentenversicherung einbezahlt haben. Der Knackpunkt ist halt, dass es keine Bedürftigkeitsprüfung geben soll, wie wir sie ja zum Beispiel bei Hartz IV kennen, wo die Leute dann sagen müssen, ob sie Vermögen haben uns Regelungen für Schonvermögen, unter welchen Umständen darf man sein Häuschen behalten und so klar geregelt gibt. Das macht das Konzept natürlich wahnsinnig anfechtbar. Darüber wird bestimmt hart gerungen werden, wenn SPD und Union gemeinsam versuchen, da irgendwie was umzusetzen. Die Union will es im Prinzip ja auch. Aber zu sagen, dass diese Idee komplett abwegig ist oder jetzt nur so Wähler fangen wegen der Wahlen in Ostdeutschland oder so, was man manchmal gelesen hat, das teile ich nicht. Also man muss einfach auch sehen, dass wirklich alle Parteien im Bundestag, auch die FDP, es für sinnvoll halten, dass jemand, der wirklich über so eine lange Zeit, 35 Jahre, also die FDP sagt 45 Jahre, aber wirklich sozusagen ein Erwerbsleben lang, unter, also wirklich so auf Mindestlohnniveau gearbeitet hat, eingezahlt hat ins gesetzliche System und dann hinterher rausgeht mit dem Gefühl, er kriegt eigentlich nichts zurück. Dass das kein guter Zustand ist, sondern dieser Leistung eine Gegenleistung gegenüberstehen muss.
Genau, aber Leistung, Gegenleistung, das ist ja dann auch wiederum ein Kritikpunkt, ganz laut von Christian Lindner, vom FDP-Chef, hervorgebracht, bei dieser Idee der Grundrente, dass wir natürlich eine Situation kriegen, dass dann Menschen, die diesen Zuschlag kriegen, möglicherweise genauso viel kriegen, wie jemand, der mehr eingezahlt hat über sein Leben lang, der dann eben nicht den Anspruch hat, weil er gerade genug eingezahlt hat. Und das ist ja eine ganz interessante Gerechtigkeitsfrage, weil bisher unsere Sozialstaatslogik ganz stark darauf beruhte, gerade im Bereich der Rente, je mehr du arbeitest, je mehr du verdient hast, je mehr du eingezahlt hast, desto mehr kriegst du raus und je länger du das auch getan hast. Und da ist ja im Prinzip so eine Art Systemwechsel im Schleichen auf dem Weg. Wahrscheinlich, weil es sein muss, aber das stellt uns schon für Herausforderungen, was ist eigentlich gerecht?
Ja, das stimmt. Das ist so eine Art Systemwechsel. Also bisher war wirklich das deutsche Rentenversicherungssystem da so ein bisschen anders, als es zum Beispiel die Skandinavier in ihrem Sozialstaat gemacht hat, wo alles von Steuern finanziert wird und wo aber auch bei der Rente immer viel klarer das Ziel ist, wir wollen Armut bekämpfen. In Deutschland gibt es ein anderes System, Sie haben es eben beschrieben, das Bismarck'sche System. Und ich glaube, wir sind lange damit auch sehr glücklich gewesen, weil es eben auch so wahnsinnig stabil war. Die halbe Welt hat sich das bei uns angeschaut. Die Chinesen kommen her und wollen das imitieren und so. Wir sind damit durch die Finanzmarktkrise gekommen, wo andere Länder, die stärker so auf Pensionsfonds gesetzt haben, viel mehr Schwierigkeiten mit der Altersvorsorge gekriegt haben. Also gibt viele Gründe, unser Rentensystem auch irgendwie im Großen und Ganzen ganz gut zu finden. Aber wenn man sieht, wir haben da in der Zeit der Agenda 2010 eine Rentenreform gehabt, die dazu führt, dass schon erstens viele Leute im Niedriglohnbereich arbeiten und zweitens auch das Rentenniveau wirklich viel stärker abgesenkt wurde in fast allen anderen Industrienationen. Das zeigen die Zahlen der OECD. Das ist bisher bloß noch nicht so richtig spürbar gewesen, weil das mit Zeitverzögerung erst eintritt. Da muss man sehen, wir kriegen da wirklich ein Problem mit Altersarmut. Also ich habe als Berichterstatterin in den letzten Jahren auch häufig gesagt, Leute, Altersarmut in Deutschland 2-3%, nicht so ein dramatisches Problem wie Kinderarmut. Aber ich glaube, das ändert sich, weil die Wendeverlierer, die Leute, die nach Mauerfall arbeitslos geworden sind, die Niedriglohnleute und so weiter jetzt aufs Rentenalter zumarschieren. Und ich glaube, man muss sich um die kümmern.
Die Frage ist aber natürlich immer die der Finanzierbarkeit, dass diese Reformen, die Sie angesprochen haben damals, die Rentenreform, die Hartz-IV-Reform stattgefunden haben, lag ja daran, dass es eine nicht mehr mögliche Finanzierung für diesen Sozialstaat gegeben hat. Das hat ja die SPD wirklich nicht aus glücklichen Motiven herausgetan, sondern aus einer gewissen Not heraus. Frage ist jetzt natürlich, haben wir denn jetzt das Geld? Haben wir es vielleicht gerade jetzt, aber vielleicht in 5 bis 10 Jahren schon wieder nicht mehr?
Nee, die Frage ist total berechtigt. Also im Moment sind wir ja sozusagen in demografisch goldenen Zeiten, weil diese geburtenstarke Generation der Babyboomer nicht nur im Job ist, sondern wahrscheinlich auch so in so einer Art Peak finanziell, also so im Höhepunkt der Einkommen oder eine gute Einkommenssituation noch hat. Die ersten sind schon in Rente, aber die problematische Phase kommt in der Tat noch. Deswegen wäre mein Vorschlag auch immer, wenn man sowas zur Armutsbekämpfung macht, dass man in einer vernünftigen Reform an anderer Stelle kürzen sollte und was einen Teil des Problems lösen würde und wirklich finanziell für die Rentenversicherung sehr viel bringen würde, wäre eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters. Und ich würde vorschlagen, dass man das nicht pauschal für alle macht, sondern stärker mit Anreizen arbeitet, dass diejenigen, die länger arbeiten, eben auch eine entsprechend höhere Rente bekommen. Das ist heute in Ansätzen schon so, aber da könnte man, also in Dänemark ist das viel flexibler, der Rentenübergang. Da könnte man, glaube ich, eine ganze Menge machen in der Zeit, wo ältere Leute auch länger fit sind. Und die andere Frage,
weil sie sagten, diese wollen zum Teil. Ne?
Ja, absolut. Und da muss sich auch die Einstellung der Betriebe ändern. Das wird auch passieren mit steigendem Fachkräftemangel. Und ich glaube, dieses Gerechtigkeitsthema, das Sie mit Herrn Lindner angesprochen hatten, ne, von diesen Übergängen, der eine arbeitet 35 Jahre Teilzeit, kriegt mehr als der andere, der 34 Jahre Vollzeit und so. Also solche Probleme hat man halt im Sozialstaat wahnsinnig oft. Es gibt immer Stichtage. Bei der Mütterrente waren es dann die mit dem Jahr 1992 und so. Aber man kommt da auch nie ganz raus. Man kann da manchmal ein bisschen Übergangsregelung schaffen und manchmal braucht man auch einfach ein bisschen Gelassenheit, dass man sagt, okay, es gibt dann eben auch so manchmal Fälle, die knapp an der Grenze sind, die 2 Tage zu spät geboren sind, um von irgendeiner Regelung Gebrauch zu machen. Meine Tochter wurde 2 Monate geboren, bevor das Elterngeld eingeführt wurde.
Nein.
Das passiert halt.
Gut, zwei Monaten, da kann man auch schlecht hinauszuhören.
No way, keine Chance.
Aber nochmal von der politischen Seite her betrachtet, auch gerade mit Blick auf die Sozialdemokraten, die ja gerade ganz viel da nach vorne preschen, Wird das denn der SPD helfen? Sie haben gerade sich dafür ausgesprochen, dass wir nochmal beim Renteneintrittsalter nachdenken müssen. Das war ja noch eine sozusagen so die letzte Salve der Schröder-SPD damals, Müntefering-Renteneintritt mit 67, weil man gesagt hat, wir müssen in diese Richtung weitergehen. Wenn jetzt die SPD wieder in die andere Richtung wandert und im Prinzip so ein bisschen Richtung Linkspartei, frage ich mich immer, ist das strategisch, politisch klug? Denn die Linkspartei, die ist ja schon da. Also die kann man links nicht überholen. Die wird immer ein besseres sozialpolitisches Programm für die Bedürftigen anbieten. Und gleichzeitig geht die SPD aber mit diesem Weg, riskiert sie, dass sie letztendlich den Facharbeiter, denjenigen, der doch diesen Leistungsgedanken vielleicht ein bisschen nach vorne stellt, diejenigen, die Gerhard Schröder damals die neue Mitte genannt hat, dass man die dann verliert und am Ende richtig zwischen den Stühlen sitzt.
Ja, also ich glaube, die Frage ist berechtigt und es gibt ja auch immer einzelne Leute, wie meinetwegen Olaf Scholz, der in Hamburg absolute Mehrheiten mit einem anderen Kurs gewonnen hat, die zeigen, dass es auch anders geht. Oder Weil in Niedersachsen der Ministerpräsident, das also gibt durchaus Leute, die mit einem mittigeren SPD-Kurs erfolgreicher sind. Ich glaube, im Moment ist es auch vor allem die Mitgliedschaft, also die SPD-Mitglieder, die was anderes wollen. Was die Partei da vorschlägt, ist ja das Ergebnis von ganz vielen Veranstaltungen und Befragungen. Und das ist leider bei vielen Parteien so, dass die Delegierten auf Parteitagen ein bisschen anders ticken, oft als die Wähler. Und es dann gar nicht so leicht ist für die Führung, beides zusammenzukriegen, die Beschlüsse, die auf so Parteitagen gefasst werden. Und das, was Umfragen zeigen oder ihnen selber strategisch klug vorkommt, wohin man die Partei steuern kann. Das ist bei der SPD im Moment bestimmt auch so. Und wir werden das Thema auch in ein paar Monaten wieder haben, wenn es um den Ausstieg aus der Großen Koalition geht. Ich glaube, da gibt es auch eine sehr große Neigung, das zu tun bei den typischen Parteimitgliedern und auf Parteitagen, bei der Führung hier in Berlin und erst recht bei den ganzen Abgeordneten, die ihre Mandate behalten wollen, ist es, glaube ich, ein bisschen anders.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Folgender Fall lag heute beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, beim EuGH. Ein Rumäne war 6 Jahre lang in Irland beschäftigt, hat in der Zeit für seine beiden Kinder, die in Rumänien, also in seiner Heimat lebten, Kindergeld bekommen, irisches Kindergeld. Dann wurde er arbeitslos und der irische Staat wollte dann nicht länger das Kindergeld nach Rumänien überweisen. Entscheidung des EuGH, das ist nicht rechtens, das Kindergeld muss gezahlt werden. Elisabeth Nier ist bei mir Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Was könnte ich denn jetzt sagen? Ein bisschen lebt der europäische Sozialstaat?
Ja, das stimmt. Also es werden immer mehr auch sozialpolitische Themen, die ja sonst eigentlich in nationaler Hoheit sind, auch aus Brüssel entschieden. Es gab da auch jetzt ein paar Entscheidungen zu anderen Familienthemen, was sonst ja immer also die Länderregierung gemacht haben. Und bei diesem Kindergeldthema ist es so, dass es ja auch in Deutschland sehr viele Leute beschäftigt. Da gab es immer wieder Debatten darüber, wird der Sozialstaat ausgenutzt, weil eben sich mit Kindergeld aus Deutschland dann ja in anderen Ländern viel mehr anfangen lässt, die Kaufkraft viel höher ist. Und Horst Seehofer hatte zum Beispiel mal den Vorschlag gemacht, also es soll nur derjenige Kindergeld kriegen, der hier berufstätig ist und nicht jemand, der Sozialleistungen bezieht. Also die Debatte wird sicher noch einige Zeit weitergehen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Omen für Hartz IV ohne Sanktionen. Denn wenn man sich ansieht, wie die Leute sich jetzt schon darüber aufregen, dass Kindergeld dann an Menschen gezahlt wird, die in Rumänien sind, wie wäre das erst, wenn Arbeitslose dann zum Beispiel auf, sagen wir mal, auf Mallorca leben könnten und gar nicht mehr beim Arbeitsamt auftauchen müssten, ihre Unterstützung zu bekommen? Also da sieht man mal, wie viel Sprengkraft in diesem Thema Sanktionen drin ist.
Das sind dann die Fälle für die Bild-Zeitung, ne? Der Arbeitslose auf Mallorca. Gab es ja immer mal wieder. Rechtsansprüche sind das eine, die Akzeptanz, gerade beim Sozialstaat, natürlich enorm wichtig. Und ich finde es sehr faszinierend, dass wir diese abstrakte Größe Nationalstaat, Deutschland, 82, 83 Millionen Einwohner, dass wir da kein großes Problem haben in der Regel, wenn ein Schleswig-Holsteiner dem Brandenburger die Sozialhilfe finanziert oder meinetwegen auch andersrum. Aber auf dieser europäischen Ebene unter dem Akzeptanzgedanken funktioniert das nach wie vor nicht so.
Also es gab ja jetzt Vorschläge für eine europäische Arbeitslosenversicherung zum Beispiel. Und da hat ja Friedrich Merz und vorsichtigerweise auch einen Aufruf mit unterschrieben von verschiedenen sehr proeuropäisch denkenden Konservativen. Und als er dann darauf angesprochen wurde, ist er ganz schnell zurückgerudert, weil solche Sachen in Deutschland halt nach wie vor sehr, sehr unpopulär sind. Ich finde, wenn man ein bisschen damit anfangen will, sollte man beim Thema Jugendarbeitslosigkeit anfangen, weil sich da wirklich gemeinsame europäische Projekte gut machen lassen mit Austausch, mit Praktika in verschiedenen Ländern. Und man kann ja vielleicht Stück für Stück anfangen, dass man es ein bisschen leichter macht bei Leuten, die von einem Land ins andere ziehen, zum Beispiel ihre Altersversorgung mitzunehmen und eben bei Jugendlichen gemeinsame Programme. Vielleicht entwickelt sich da sowas wie eine europäische Sozialidee, wenn man erstmal die Dinge macht, die leicht sind.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Heute zu Gast die Journalistin Elisabeth Nia und bei uns im Studio jetzt auch meine Kollegin Jenny Gensmer, die uns eine Entscheidung des Bundeskartellamtes erklären kann und auch erklären muss an diesem heutigen Tag. Das Bundeskartellamt hat am Vormittag Facebook-Fesseln angelegt, kann ich das so sagen oder gehe ich da schon zu weit? Es geht
gute Interpretation.
Ja, es geht um Daten. Es geht darum, welche Daten, die da gesammelt werden, quasi in der Unternehmensfamilie weitergereicht werden dürfen zwischen den verschiedenen Anbietern, wie sie alle heißen, WhatsApp, Instagram und so weiter.
Genau, also prinzipiell geht es erstmal um diese Feststellung, dass Facebook Daten aus sämtlichen Quellen bezieht. Also erstmal natürlich aus dem Messenger-Dienst WhatsApp, von der Fotoplattform Instagram, die also sozusagen beide zu Facebook gehören. Eine weitere Quelle ist der Like-Button, der auf sämtlichen Internetseiten implementiert ist und der wie so ein kleines Tracking-Programm funktioniert. Das heißt, Facebook kann damit nachvollziehen mit diesem Like-Button, welcher Nutzer, welche Nutzerin auf welcher Seite ist und wie lange, welche Artikel man liest und was einen sozusagen interessiert. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, das ist das Thema Schattenprofile, dass Facebook also Daten von Nutzern sammelt, die gar keinen Facebook-Account haben. Und das passiert zum Beispiel auch durch diesen Like-Button und noch über einen anderen Mechanismus, nämlich eine Schnittstelle, so ein Datenanalyse-Baukasten, auch von Facebook, den viele Anbieter von bekannten Apps verwenden, Spotify zum Beispiel oder die Zyklus-Tracking-App Clue. Und dass darüber Facebook Daten sammelt, das wurde jetzt erst auf dem letzten Chaos Communication Kongress bekannt. Das heißt, ein Problem ist einfach, dass oft überhaupt nicht klar ist oder sehr undurchsichtig ist, an welchen Stellen überhaupt Daten gesammelt werden und wo Daten fließen. Und deswegen vielleicht, ich weiß nicht, ob man Facebook jetzt einen Maulkorb angelegt hat, Fesseln, auf jeden Fall, oder Fesseln angelegt hat. Dem Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, den ging es jetzt eher um so eine innere Entflechtung von all diesen Daten. Das heißt, dass die nicht alle auf dem Facebook-Konto gesammelt werden und dort analysiert werden können.
Bei der Bahn nennt man das Trennung von Netz und Betrieb. Ich weiß nicht, ob das da auch funktioniert. Das sind, wenn Sie das so darstellen, natürlich ziemlich massive Sachen, wo man das Gefühl hat, wow, da wird gesaugt. Sogar, das habe ich jetzt richtig verstanden, Leute, die überhaupt kein Profil haben bei Facebook, die einfach nur irgendwo sagen, like, ich mag diese Seite, ich finde dieses Restaurant super, dass da schon abgesaugt wird.
Genau, wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin eine App installiert und einmal Daten übertragen werden, dann kann man ja sozusagen dieses Smartphone auch immer wieder erkennen.
Genau. Sagt denn Facebook, ja genau, das tun wir oder bestreiten die das?
Also einige Dinge werden natürlich abgestritten. Also zumindest war das letztes Jahr im Mai noch der Fall, als Mark Zuckerberg vor dem EU-Parlament vorsprechen musste. Da hat er noch gesagt, dass er zumindest das mit den Schattenprofilen, dass er das nicht macht. Und auch gegen diese Marktmacht wird eigentlich argumentiert. Also Facebook versucht das so ein bisschen klein zu reden. Und da wird argumentiert, dass es ja sozusagen auf dem europäischen Markt auch noch YouTube und Snapchat und Twitter und so weiter gibt. Und dass das Bundeskartellamt die Rolle von diesen Unternehmen vollkommen unterschätzt.
Frau Nia, Wirtschaft ist Ihr Feld, seit jeher schon bei den verschiedenen Presseorganen, bei denen Sie gearbeitet haben, auch zuvor bei der Zeit, jetzt bei der Wirtschaftswoche. Ist das eine marktbeherrschende Stellung? Das ist ja dann der Moment, wenn ein Kartellamt eingreift, die einem Sorgen machen sollte?
Ja, absolut. Ich glaube, es werden da zwei Sachen passieren. Also ich glaube, dass wir bei dem ganzen Thema Regulierung von Datenströmen sowieso erst am Anfang stehen. Wenn man sich anguckt, wie stark oder zum Teil auch überreguliert andere Bereiche der Wirtschaft sind und da ja überhaupt auch erst so ein kollektiver Lernprozess stattfindet. So der gängigste Vergleich dazu ist ja immer zu sagen, das ist wie beim Autofahren vor Einführung der Gurtpflicht, wo so nach und nach erst so bestimmte Leitplanken auf den Autobahnen dann irgendwann Standard waren und sich das so langsam rausmeandert hat und tatsächlich die Zahl der Verkehrstoten dann irgendwann maßgeblich gesunken ist, ohne den Leuten die Möglichkeit zu nehmen, Auto zu fahren. Ich glaube, das für mich die interessanteste Frage dabei ist eigentlich, wird vielleicht auch der Markt selber da eine Lösung schaffen? Also was muss passieren, damit Facebook sozusagen ein zweites zusätzliches Angebot macht und sagt, wir haben gerade in Europa einen ernstzunehmenden Anteil von Verbrauchern, die was anderes wollen, denen bieten wir einen Kanal, für den sie was zahlen müssen, eine monatliche Gebühr mit dem Versprechen, keinen Datentransfer, keine Werbung und so weiter. Das wäre ja eigentlich eine Marktnische. Vielleicht kann sogar die Politik oder die Wettbewerbshüter darauf hinwirken, dass so ein Angebot gemacht wäre. Das wäre, glaube ich, ein marktgerechtes Angebot. Nach ökonomischer Theorie müsste sowas eigentlich entstehen.
Also als Sie gerade sagten Markt, dachte ich, Sie spielen darauf an Mitbewerber. Also dass es wirklich ernstzunehmende Konkurrenten gäbe. Wir haben ja bei Facebook beobachtet, sobald es irgendwo Konkurrenten gab, hat Facebook was gemacht? Die gekauft. Also Instagram, WhatsApp sind ja genau diese Beispiele.
Ja, und YouTube ist natürlich kein Konkurrent, sondern nur auf einem ganz kleinen Teil des Segments allenfalls. Insofern ist das nicht richtig. Trotzdem kann man natürlich sagen, Verbraucher können auch ihre Marktmacht nutzen. Also je größer die Skepsis ist, es mag ja Leute geben, die sagen, ich kann nicht ohne Facebook arbeiten oder kommunizieren. Das geht uns Journalisten ja auch so. Wir müssen verfolgen, was Politiker auf Facebook machen und so weiter. Wir können es ja nicht komplett abmelden. Aber man kann natürlich trotzdem seinen Unmut auch als Konsument artikulieren. Ich selbst zum Beispiel mache auf Facebook aktiv fast gar nichts mehr seit Cambridge Analytica. Und zwar nicht nur aus Sorge irgendwie, sondern auch als politisches Statement. Und natürlich kann auch dadurch sozusagen der Markt wirken, dass Verbraucher sich artikulieren und eine Stellungnahme abgeben. Nicht nur die Politik und nicht nur die Wettbewerbshüter.
Ja, vor allen Dingen müsste man, glaube ich, auch darauf achten, dass Verbraucherinnen und Verbraucher dann die neuen Wege auch gut akzeptieren, dass das eben nicht so funktioniert jetzt wie bei der DSGVO, wo man sozusagen immer wieder so ein Pop-up-Fenster wegklickt, ganz genau, und jetzt nicht eine ähnliche Lösung eben auch bei Facebook gefunden wird. Also hier ist ja sowieso noch die Frage, inwiefern Facebook sozusagen die Forderung umsetzt und es dann wieder dahin mündet, dass man bloß Pop-ups wegklickt und im Prinzip auch sich da gar nicht bewusst sind, wo überall da.
Genau, weil der faule User gerne schnell weiterkommt und weiß, sobald er zu allem Ja sagt, funktioniert die App erst richtig. Was ich spannend finde, gestern haben
das
wir gerade erst.
Verhindern, ne, dass sie trotzdem
genau. Ja, aber genau solche Nutzer finden Facebook und Co. in mir. Aber was ich interessant finde, wenn wir mal gucken darauf, wie Wettbewerb reguliert wird, da gab es gestern eine ganz alte Sparte, die betroffen war, Alstom und Siemens, die gerne ihre Zugproduktion zusammengelegt hätten, um einen europäischen Champion bei Zügen zu schaffen, nach dem Vorbild von Airbus im Flugverkehr. Und da merkt man, das funktioniert. Denn auch in der guten alten Wirtschaftswelt funktioniert es. Da sagt die EU-Kommission, nein, ihr hättet einfach zu viel Gewicht. Das ist nicht gut. In dem Bereich, Frau Nier, kriegen wir das irgendwie noch nicht so richtig hin. Digitalen.
Ja, absolut. Wie gesagt, das ist ein Lernprozess. Die Wettbewerbshüter gucken sich dann ja immer sozusagen den in Anführungszeichen relevanten Markt an und haben eben bei Siemens und Alstom da vor allem auf den europäischen Markt geguckt. Wenn man da sich den weltweiten Markt anguckt, sieht es schon wieder anders aus. Und natürlich, man kann sich fragen, also wenn das Wettbewerbsrecht so machtlos ist bei den großen Digitalkonzernen, ist es dann eigentlich fair, wenn andere Branchen so anders behandelt werden?
Die AfD ist ein Prüffall, das wissen wir seit dem 15. Januar. Der Bundesverfassungsschutz prüft, ob eine vollständige Beobachtung der Bundespartei der AfD wegen verfassungsfeindlicher Tendenzen und Aktivitäten notwendig ist oder nicht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat dies bei einer Pressekonferenz offiziell bekannt gegeben und deshalb jetzt eine Unterlassungsklage am Hals. Die AfD will dem Amt verbieten, dies weiter öffentlich zu erklären. Begründung: Die Partei würde dabei bereits im Prozess der Beweissuche in eine, Zitat, demokratiefeindliche Ecke gedrängt. Ich habe eine Spur Verständnis für diese Klage, Elisabeth Nija. Wie sehen Sie das?
Naja, einerseits ja, andererseits hat man doch den Eindruck, dass die AfD diese Pressekonferenz auch als willkommenen Anlass wahrnimmt, um sich wieder in so eine Opferrolle zu gerieren. Wahrscheinlich hätte das kaum jemand registriert, dass es diesen Prüfstatus gibt. Es gab ja vorher schon eine öffentliche Debatte immer darum, also die Ankündigung, wir wollen das machen, die gab es ja, aber dann die nächste Etappe zu sagen, jetzt haben wir diesen Prüfstatus und jetzt läuft es so und so. Ich glaube, das hätte doch für viele Leute unterm Radar stattgefunden. wenn nicht die AfD sich so darüber aufgeregt hätte.
Ja, unterm Radar ist das richtige Stichwort. Das ist ja eigentlich das, was Geheimdienste sonst tun, nicht unbedingt mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu hantieren. Jetzt hätte ich da eine böse Vermutung, dass gerade nach der Affäre Maaßen ein gewisser Druck da war, jetzt auf jeden Fall auf der richtigen Seite zu stehen und das auch öffentlich zu dokumentieren.
Ja, das stimmt. Aber das mag sein. Andererseits sind die Momente, um genau das zu tun, also die AfD vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen, ja eindeutig schon da. Also ich glaube, dass mit dem einen oder anderen muss die AfD sich sowieso auseinandersetzen. Also dieses Prüfverfahren ist ja so, scheint mir sowieso nur ein Zwischenstadium zu sein. Wenn man sich anschaut, wie lange die Linke überprüft worden ist, viel wegen geringerer Anlässe als jetzt die AfD in dieser kurzen Zeit geliefert hat, scheint mir das eine ziemlich offensichtliche Sache zu sein.
Ja, da habe ich allerdings einen wirklich radikaldemokratischen Ansatz.
Und Schuldvermutung.
So wie ich die niemals gut fand, dass die Linke überprüft wird, würde ich heute auch sagen, alles, was nicht verboten ist, also rechtlich verboten ist, muss möglich sein in einer Demokratie, und für alles, was verboten ist, haben wir die Polizei.
Tja, also ich glaube, es gibt genug besorgniserregende Entwicklungen, die einen auch zu einer anderen Haltung kommen lassen. Deswegen, okay. Also ich verstehe das Argument, aber ich sehe es ein bisschen anders.
Elisabeth Nija ist bei mir zu Gast, war bei mir zu Gast. Wir haben über vieles gesprochen, aber ich glaube, da gibt es noch viele weitere spannende Gedanken, die Sie möglicherweise, Frau Nija, heute Abend aussprechen können
Frau Illner, ja. Genau. Ich bin nachher eingeladen zum Thema Rente. Da geht es dann nochmal. Hubertus Heil ist auch da und da wird bestimmt nochmal über diese sogenannte Respektrente gesprochen.
Alles klar. Wir nennen sie Grundrente, okay?
Ja.
Okay.
Abgemacht.
Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Gerne.
Mein Name ist Corbinian Frenzel. Tschüss. Schönen Tag.
Tschüss.